Ja, auch ich heiße euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid, hier vor Ort, aber auch online, dass ihr euch dazugeschaltet habt. Und ja, dann lasst uns mal hier gemeinsam in das Wort reinschauen und gucken, was wir so lernen können, so mitnehmen können. Ich habe mich mit ein paar Gedanken beschäftigt und ich hoffe, ich kann sie heute auch gut rüberbringen. Und dazu lese ich heute aus Lukas 5 vor, von Kapitel 1 bis Vers 11. Also aus Lukas 5, ab Vers 1 bis Vers 11. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten das Wort Gottes hören. Da bemerkte er zwei Boote am Ufer. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. So konnte er sich setzen und die Menge vom Boot aus unterweisen. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Aber Rabbi, wandte Simon ein, wir haben es doch die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Doch weil du es gesagt hast, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Und als sie es dann getan hatten, umschlossen sie eine solche Menge Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie ihre Mitarbeitern im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast sanken. Als Simon Petrus da sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Doch Jesus sagte zu Simon, du musst dich nicht fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann zogen sie die Boote an Land und ließen alles zurück und folgten Jesus. Sie verließen alles, was sie hatten und folgten Jesus. Ja, eine sehr interessante Geschichte. Jesus läuft vorbei und sieht dann halt dort zwei Boote stehen, Fischer. Waren ausgestiegen und sie reinigten ihre Netze, sie haben die ganze Nacht durchgefischt und waren komplett erfolglos gewesen. Sie haben nichts gefangen, sie waren müde von der Nacht, sie haben die ganze Nacht durchgemacht und waren erschöpft und plötzlich kommt dieser Jesus vorbei. Und dieser Jesus, der macht was ganz anderes. Das ist irgend so ein Prediger, der hat eigentlich nichts mit den Fischen zu tun gehabt, hat eigentlich keinen Bezug dazu. Jesus war eigentlich ursprünglich, sagt man halt so, er war eher Tischler, hat sich eher mit Holz beschäftigt und so. Und hier kommt eine Menschenmenge zusammen und sie wollen das Wort Gottes hören. Und dann kommt Jesus und er tritt dann an diesen Fischer Simon heran und fragt ihn, hey, kann ich mal mich in dein Boot reinsetzen? Kannst du bitte ein Stück mit dem Boot rausfahren, dass ich ein bisschen besser dann die Menschen erreichen kann, dass ich mich hinsetzen kann und dass ich dann sozusagen besser predigen kann? Naja, und der Simon Petrus, er macht es, er erweist ihm diese Ehre, was ja eigentlich sehr erstaunlich ist. Er hätte auch sagen können, nee, ich mach das nicht, du, wir haben schon die ganze Nacht durchgefischt und wir sind komplett erschöpft, wir wollen nur noch den Rest schnell noch reinigen und so weiter und so fort. Und dann möchten wir auch schon nach Hause zu unseren Familien uns hinlegen, ganz Tag durchpennen, damit wir morgen Nacht wieder rausfahren können, um dort wieder fischen zu gehen, denn die waren erfolglos und wir brauchen diesen Fisch, um zu überleben. Naja, Simon wusste gar nicht, also eigentlich kamen da ja andere Menschen zusammen, die das Wort Gottes hören wollten. Vielleicht saß dann Petrus in diesem Boot und dachte, jetzt verliere ich hier meine Zeit und während Jesus hier am Predigen ist, ach, diese Rabbiner, die sind doch nur am Labern die ganze Zeit, nur am Erzählen, da ist doch nur leere Luft, in Wahrheit tun sie gar nichts und da passiert auch nichts. Und er sitzt da und er trägt diesen Jesus in seinem Boot. Und Jesus predigt zu den Menschen. Er erzählt und er predigt. Und dann plötzlich sagt Jesus zu diesem Simon, der in diesem Boot sitzt, Simon, hier heißt es dann Vers 4, als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Also Jesus, ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber ich habe immer ein großes Problem damit, wenn Leute sich auf einem Fachgebiet nicht auskennen, ja, und dann zu dir kommen und sagen, wie es richtig zu tun oder zu machen oder getan werden muss. Ich kann das überhaupt nicht leiden und das stößt mir auch innerlich so ein bisschen auf. Ich weiß nur ganz genau, es gab Leute, als sie gesehen haben, wie wir mit unseren Kindern umgingen, als sie noch kleiner waren, dann haben sie das Gefühl gehabt, sie müssen uns ein paar Tipps geben. Aber diese Menschen, die uns Tipps gegeben haben, haben selbst keine Kinder gehabt. Sie haben gar keine Ahnung, wie es ist, Kinder zu haben. Aber na gut, sie haben dann ihre Weisheit benutzt. Wir haben dann innerlich genickt und dann gedacht, naja, wir warten mal, bis sie selbst ihre eigenen Kinder haben, dann werden sie es verstehen. Ja, sie haben es nicht verstanden, dass man mal ungeduldig wird, dass man kurz angebunden ist. Wenn du schon den ganzen Tag hinter dir gehabt hast, dann kann das schon mal ganz schnell passieren, dass man dann ein bisschen, ja, ein schärferes Wort sagt oder ein bisschen abgehackter reagiert und das wirkt dann von außen natürlich total lieblos. Naja, es ist ja wirklich lieblos, was da passiert. Da muss ich mal reinreden in das Leben von diesem Menschen, denn ich weiß, wie es besser geht. Ja, und so kommt mir halt auch dieser Rabbi vor, der Jesus eigentlich, er war ja Spezialist, wenn überhaupt, in der Tischlerei und konnte mit Holz umgehen, und aber nichts mit Fischen. Ja, das war vielleicht so ein Typ, so ein Prediger. Ich meine, ich weiß nicht genau, wer würde mich jetzt einladen, um bei euch zu Hause irgendein Handwerk durchzuführen. Ja, die lachen hier, ne? So unglaublich, also Frechheit. Aber ich verstehe euch auch, ne? Also so ist es. Keiner lädt mich ein. Also wenn man mal ein Gespräch haben will, dann lädt man mich ein, aber keiner lädt mich ein und sagt, ey Michael, kannst du bitte bei uns hier irgendwie die Wand reparieren oder den Schrank einbauen? Ne? Man denkt, mit dem Typen kannst du eh nichts anfangen. Der labert nur. So, das ist sein Job. Und hier ist so ein Rabbi, der sitzt da und der redet und dann fängt er an, in das Leben von diesem Petrus hineinzureden. Und ich weiß auch nicht genau, warum das alles, der Petrus alles zulässt. Vielleicht hat er, als er dem Jesus zugehört hatte, mehr und mehr Respekt für ihn gewonnen. Vielleicht hat er beim Reden von Jesus ein Gefühl gehabt, hey, das ist nicht nur irgendein Wort, ich merke in meiner Seele, in meinem Herzen bewegt sich irgendetwas. Und wisst ihr was? So ist es immer, wenn Gott zu uns redet. Wenn Gott zu uns redet, dann irgendwie, das kann sogar sein, dass wir dieses Wort ablehnen. Ich weiß so genau, ich habe auch letzten Mittwoch erzählt, im Bibelkreis habe ich erzählt, wie ich als junger Mensch, als ich auf dem Gimmi war und als ich dann mich dann mit einer Christin unterhalten habe, selbst als ich kein Christ war, ich habe sie so untergebuttert in den Gesprächen. Sie hat versucht, mir Gott zu vermitteln und dann in den Gesprächen habe ich immer Punkte gefunden, Schwachstellen gefunden. Oh, und die hat keine Chance gehabt. Also, wenn wir beide, ne, Karate gemacht hätten, hätte ich sie fertig gemacht mit den Worten. Und jedes Mal, als ich dann aus diesem Gespräch rausgegangen bin und dann im Bus saß, auf dem Weg nach Hause, merkte ich plötzlich irgendwie eine Leerheit in mir. Ich fühlte mich böse. Ja, heute haben wir gelernt, dass die Frauen ihren Männern nichts Böses antun. Ne? Also ich war der Böse in diesem Fall. Irgendwie war ich so egoistisch und so. Und dann habe ich sie am nächsten Tag wieder getroffen und irgendwie hat sie mich wieder zu ihr hingezogen. Irgendwie hat sie etwas gehabt, was ich nicht hatte. Und dann haben wir uns unterhalten und dann in den Gesprächen immer wieder merkte ich, wie sie strahlte. Und über Nacht hinweg hat sie irgendwie neue Power bekommen und sie war wieder neu motiviert, frisch und so weiter und so fort. Und das passiert, wenn wir Menschen begegnen, die von Gott erzählen. Das passiert, wenn Gott in unser Leben hineinredet. Wir spüren das in unserer Seele. Deshalb, wenn wir auch uns mit Menschen unterhalten über Gott, wir reden nicht immer unbedingt an den Verstand oder appellieren an die menschliche Weisheit. Wir appellieren an das Herz. Denn der Mensch wurde in das Ebenbild Gottes geschaffen. Obwohl ich damals nicht an Gott glaubte, obwohl ich mit Gott nichts zu tun hatte, war ich trotzdem ein Geschöpf Gottes. Es steckt in uns drinne. Wir haben eine Prägung in uns drinne. Bei dem einen stärker, bei dem anderen in der Schwäche. Aber es ist da. Das ist dieser Urschrei, dieses Verlangen nach Gott. Die Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Und jeder Mensch auf dieser Erde läuft von A nach B die ganze Zeit und versucht, in sich selbst eine Erfüllung zu finden, aber eigentlich ist es ein Hunger nach Gott. Und das war auch genau der Inhalt meiner Bekehrungspredigt, die ich gehört habe, wo ich mich bekehrt habe zu dem lebendigen Gott. Ich hörte in dieser Predigt, dass ich so lange keinen Frieden in meinem Herzen haben werde, bis ich nicht Frieden mit Gott habe. Das heißt, dieser Mangel, diese Leerheit, die ich auf andere Dinge projiziere, auf meine Sportkarriere oder andere Dinge, die ich in meinem Leben hatte, das war eigentlich nichts anderes als ein Hunger nach Gott. Ich habe mich letztens mit einem Menschen unterhalten. Dieser Mensch ist 19 Jahre alt und er hat seine Freundin verloren gehabt und musste vor Gericht oder musste zum Gericht, weil er Motorräder geklaut hatte. Und dann haben wir uns so unterhalten und dann sagte er zu mir so, ich fragte ihn so, wie geht's dir? Heißt Matze. Matze, wie geht's dir? Und dann sagte er, ja, nicht so gut. Ja, was los? Ja, meine Freundin hat gerade Schluss gemacht. Er war sehr traurig, bin traurig und so weiter und so fort. Und dann in dem Gespräch dachte ich so, okay, sprich nochmal auf Gott an. Und dann habe ich ihn gefragt, du sag mal, hast du eigentlich, glaubst du an Gott? Und er sagte zu mir, ja, Gott, das ist gar nichts für mich, ja. Und dann erzählte ich ihm von meiner Geschichte. Weißt du was, eigentlich das, was du in deinem Leben hast, ist eine Leerheit, ein Hunger nach Gott. Und erzählte ich ihm aus meinem Leben und sagte so, boah, krass, ey, genau so geht es mir gerade auch. Er hat gedacht, wenn er sich ein Motorrad schnappen wird und das klauen wird, das wird dieses Loch in seinem Herzen füllen. Er hat gedacht, wenn er das Mädel seines Lebens hat, das wird das Herz erfüllen und das wird ihm Freude bereiten. Und hat es auch getan, einen gewissen Trost hat ihm das gegeben. Aber mit 19 Jahren sagt er, ich habe mein Leben ruiniert. Mein Leben ist kaputt. Und genau in diesen Momenten, das sind die Momente, die Gott in uns Menschen sucht. Das sind genau diese Momente, wo Gott in dein Leben hineinsprechen möchte und hineinreden möchte. Warum? Warum in diesen Momenten? Viele Menschen sagen immer, warum erlaubt Gott denn diese Schwierigkeiten? Warum, wenn es wirklich einen Gott gibt, wie kann er dies oder jenes zulassen? Ich sage euch ganz ehrlich, Gott muss es zulassen. Denn das ist der einzigste Weg oft bei einem Menschen, damit der Mensch hörfähig wird für das Wirken Gottes. Denn wenn diese Schwierigkeiten kommen, fragen wir uns plötzlich, sag mal, warum passiert mir das im Leben? Warum trifft mich dieser Schicksalsschlag? Warum erlebe ich das? Warum ist mein Leben so miserabel? Da wird der Mensch offen und da wird der Mensch suchend. Hier spricht Jesus in das Leben von Petrus hinein. Petrus, der wesentlich mehr Ahnung hat als irgendein Rabbi, was Fischen angeht. Aber Petrus macht etwas, was eigentlich essentiell ist für ein Glaubensleben oder für ein Erleben mit Gott. Samuel hat heute auch am Anfang gesagt, erleben wir Gott, es geht um das Erleben mit Gott. Warum erleben wir Menschen Gott so wenig? Warum erleben wir ihn in unserem persönlichen Leben einfach so wenig? Wir hören nur über ihn, wir hören, dass irgendjemand anders was erlebt hat. Aber wo ist unsere persönliche Begegnung mit Gott, die ich in meinem Leben habe? Also ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin jetzt 20 Jahre lang Christ, hätte ich in diesen 20 Jahren kein Erleben mit Gott, würde ich meinen christlichen Glauben aufgeben. Das ist ja genauso wie mit meiner Frau verheiratet zu sein, ohne jemals eine Liebesbeziehung zu haben. Sie wohnt in dem Zimmer und ich wohne in dem Zimmer. Und das 20 Jahre lang. Ja, schön, dass es sie gibt, dort in dem Zimmer, ist ganz nett. Ja, und sie sagt, ja, ganz toll, mein Mann ist in dem Zimmer, ja, unsere Ehe ist so toll. Wir haben keine Streitigkeiten, wir haben keinen Kontakt zueinander. Aber es ist keine Beziehung. Gott möchte mit uns eine Beziehung eingehen. Er möchte nicht, dass wir in getrennten Zimmern leben. Er möchte sich gerne in unserem Leben verherrlichen. Er möchte groß rauskommen in unserem Leben. Er möchte, dass wir begeistert sind, dass wir ihn erkennen und dass wir ein in einer regelmäßigen Gemeinschaft und auch erleben mit Gott da sind. Es reicht mir nicht nur zu wissen, dass meine Frau in dem anderen Zimmer wohnt. Vom Hören und Sagen, ah, okay, meine Frau ist da. Nein, ich will eine Begegnung mit ihr haben. Ich will eine Liebesbeziehung mit ihr führen. Und das möchte auch Gott. Gott möchte nicht, dass wir auf Distanz mit ihm leben, sondern dass wir in den engen Kreis kommen, dass wir mit ihm gemeinsam in das gleiche Boot einsteigen, dass wir ihn für eine gewisse Zeit ertragen, dass wir uns auf ihn einlassen, gerade in Zeiten, wo wir müde sind, gerade in Zeiten, wo es nicht gut läuft, wo wir erschöpft sind, wo Dinge nicht so gut funktionieren, wo wir Stress haben, wo wir Konflikte haben, wo wir plötzlich hörfähig werden in unserer Müdigkeit und bereit sind, uns auf Gott einzulassen. Und hier macht Petrus Folgendes. Das ist das, was ich hier an Petrus wirklich bewundere. Und ich merke das einfach, dass Menschen damit große Schwierigkeiten haben, ich auch. Er sagt hier zu Jesus, als er aufgehört hat zu reden, sagte er zu Simon, fahre hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Dann sagt Petrus hier, aber Rabbi. Also eigentlich durch dieses Aber macht er eigentlich alles, merkt ihr das, wenn jemand sagt, du erzählst irgendwas, du argumentierst 10 Minuten lang und dann sagt der andere Mensch Aber, dann hat er alles kaputt gemacht, was du in 10 Minuten gesagt hast. Weil das Aber bedeutet, dass sein Widerspruch drin steckt. Und hier kommt der Petrus und sagt, aber Rabbi, wandte Simon ein, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Und jetzt sagt er ein Wort, doch aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, Doch weil du es sagst, doch weil du, Jesus, es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Das heißt, was bedeutet das für den Petrus? Er ist ja müde, er ist ja erschöpft, die ganze Nacht durchgefischt und jetzt noch einmal die Netze, die sie schon fertig gereinigt haben, fast vielleicht, noch einmal ins Boot rein, nochmal die ganzen Jungs zusammentrommeln und sagt, auf geht's Jungs. Also er muss ja nicht nur selber raus, sondern jetzt muss auch eine Gruppe von Leuten mit überzeugen, aufgrund dessen, was Jesus gesagt hat. Was macht er? Er macht es. Er lässt sich auf Jesus ein und sie fahren heraus. Und was Petrus hier tut, ist eine ganz wichtige Sache. Petrus verwirft seine eigene Erfahrung. Petrus verwirft seine eigene Weisheit und lässt sich auf Gott ein. Wenn er jetzt bei seiner eigenen Erfahrung geblieben wäre, so wie ich damals zum Beispiel. Ich habe früher damals gedacht, als ich ein junger Mensch war und noch kein Christ war, bin ich an den Kirchen vorbeigelaufen, an diesen großen Kirchen mit den Spitzentürmen und so weiter und so fort. Und ich habe zu mir gesagt, ach was, in diesen Gebäuden sollst du Leben finden? Never, da gibt es kein Leben in diesen Gebäuden. Niemals. Das war für mich unmöglich. Ich habe gedacht, das findest du vielleicht im Buddhismus, wenn du stundenlang sitzt und meditierst und diese Ruhe in dir findest und so weiter und so fort. Guck mal, so eine Religion des Friedens. Ja, aber doch nicht hier bei uns, nicht um die Ecke, nicht in diesem Gebäude dort. Ich habe meine Logik angewandt. Und diese Logik hat mich gehindert, eine Begegnung mit Gott zu haben. Als ich Menschen getroffen habe, die von Gott mir erzählten, habe ich meine Weisheit, meine Intelligenz benutzt, um diese Menschen fertig zu machen. Nicht um Leben zu bekommen, zu empfangen, sondern ich habe eine Mauer aufgebaut und habe mich darauf nicht eingelassen. Und dann eines Tages, als mein Leben am Tiefpunkt angekommen ist, wo ich erschöpft war, wo ich auch nicht mehr weiter wusste, das war der Moment, wo Gott in mein Leben hineingeredet hat. Und dann aufgrund seines Wortes, Herr, weil du es sagst, weil du es gerade aussprichst, aufgrund deines Wortes, Herr, lasse ich mich jetzt auf dich ein. Und das spielt keine Rolle, ob du Gott kennst oder Gott nicht kennst, ob du jahrelang im Glauben bist oder nicht. Die Frage ist, lässt du dich mit dem Glauben auf das Wort Gottes ein und bewegst dich dementsprechend in diese Richtung? Das kann sein, dass du jahrelang auf irgendwas wartest, auf ein Wunder wartest, aber nichts passiert. Im ersten Korintherbrief heißt es hier, ganz interessant, denn Gott hat nochmal eine Vorgeschichte, bevor er mit Jesus angefangen hat zu arbeiten, gab es schon tausende von Jahren, wo Gott mit den Menschen geredet hat, gesprochen hat, wo er seine Geschichte mit ihnen geschrieben hat. Und Gott kam zu einem Entschluss. Bevor wir alle auf der Welt waren, hat er eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung war diese, ich lese es vor, aus 1. Korinther 1, Vers 19. Denn Gott hat gesagt, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen. Und die Klugheit der Klugen verwerfen. Gott hat gesagt, ich nehme die Weisheit der weisen Menschen und ich verwerfe sie. Ich werde sie zunichte machen. Ich nehme die Klugheit der Klugen und ich werde sie zunichte machen. Wir wollen alle weise, wir wollen klug sein, wir wollen alle angesehen sein, wir wollen alle stark sein, wir wollen alle groß sein. Doch Gott nimmt das, was bei den Menschen groß ist, was bei den Menschen hoch angesehen ist und verwirft es. Er sagt, damit will ich nicht arbeiten. Das ist nicht mein Weg. Ja, warum nicht? Ist doch eine gute Sache eigentlich. Wir wollen doch alle. Wir gehen zur Schule, wir gehen studieren, wir bilden uns fort, wir lesen Zeitung und so weiter und so fort, Bücher. Wir wollen uns fortbilden, wir wollen Weisheit haben, wir wollen lernen. Warum macht Gott so? Vers 20. Wo bleiben da die Weisen, wo die Schriftgelehrten, wo die Wortführer, also die Philosophen unserer Welt? Hat Gott nicht gerade das als Dummheit entlarvt, was die Welt für Weisheit hält? Und jetzt wird erklärt, warum Gott so reagiert, in Vers 21, denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, obwohl die ganze Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, Gott hat die Welt geschaffen, das heißt es hier. Und obwohl die ganze Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Die Menschen haben in diese Welt hineingeschaut, sie haben in die Bäume hineingeschaut, sie haben in die Natur hineingeschaut und haben gesagt, es gibt keinen Gott, der das geschaffen hat. Das ist alles nur Zufall. Oder noch anders früher, das sagen wir ja heute, aber in der damaligen Zeit haben sie gesagt, nein, es war nicht Zufall, sondern sie haben ein Bild aus einem Stein, aus Holz oder aus Gold oder Silber gemacht und haben gesagt, dieses Ding hat die Welt erschaffen. Sie haben einen Götzen gemacht, irgendwas Kleines, und haben ihm Mächte zugesprochen, die es nicht hat. Das hat der Mensch in seiner ganzen Intelligenz geschaffen. Und heute, in der heutigen Zeit, sagen wir, alles entsteht durch Zufall. Das ganze Leben. Aber wir haben noch nie, noch kein einziges Mal in unserer Wissenschaft, in der Forschung, noch nie gesehen, dass Leben durch Zufall entsteht. Wir haben es noch nicht gesehen. Sondern die Logik ist die, woher komme ich? Von mir gab es Vorfahren, Vater, Mutter. Und ich habe meinen Ur-Ur-Ur-Ur-Uropa noch nie gesehen. Und trotzdem weiß ich, den gab es. Ich benutze auch Weisheit, ich benutze auch Logik. Ich komme aus Leben heraus, Leben produziert Leben. Und wir Menschen kommen zu dem Entschluss und sagen, alles entstand aus nichts, aus dem Tod heraus, aus toter Materie entstand plötzlich zufällig Leben. Das können wir nirgendwo beobachten. Das ist die menschliche Weisheit. Und dann heißt es hier, weil die Welt umgeben war von Gottes Weisheit und sie doch durch diese Weisheit, durch diese Intelligenz Gott nicht erkannt haben, darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Predigt glauben. Gott hat sich entschieden, okay, wenn Weisheit nicht funktioniert, weißt du was, dann werde ich jetzt diese Weisheit zunichte machen. Und ich werde eine Sache erschaffen, und zwar die Predigt vom Kreuz, von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Und alle, die daran glauben, dass, was ich für sie am Kreuz getan habe, die werden errettet werden. Die werden wirklich errettet werden. Die werden ewiges Leben bekommen. Sie werden Vergebung ihrer Schuld bekommen und sie werden gerecht sein vor Gott. Durch den Glauben und durch das Hören soll der Mensch heute errettet werden. Das ist nicht nur ein banales Sitzen, was wir heute hier tun. Man denkt so, ach ja, ich war im Gottesdienst oder ich bin hingegangen. Nein, heute entscheidet sich, wie du auf das Wort Gottes reagierst. Wenn du hörst und dann mit dem Glauben darauf reagierst, dann ist deine Errettung nah. Dann kann es sein, dass du Wunder mit Gott erlebst, wenn du den Worten Gottes Beachtung schenkst. Das ist eine Sache von Leben und Tod, das ist eine Sache von Gott erleben oder nicht erleben, abhängig davon, wie sehr ich mich auf das Wort Gottes einlasse. Oder bleibe ich in meiner Weisheit, bleibe ich in meiner Intelligenz, bleibe ich in meinem System, dass ich meiner Logik, wie ich die Welt verstehe? Sag mal, Petrus hätte jetzt damals Folgendes gesagt, sagte, weißt du was, Jesus, wir haben die ganze Nacht durchgefischt, du hast keine Ahnung, zieh ab. Ja, und was hätte Petrus erlebt? Petrus hätte Folgendes, sein Leben wäre in dieser Box geblieben, sein Leben wäre unverändert geblieben. Aber Petrus nahm seine Weisheit, nahm seine Intelligenz, nahm seine Erfahrung, die er hatte, und hat sie weggeworfen. Und sagte, weißt du was, Jesus, weil du es sagst, aufgrund deines Wortes, werde ich das jetzt tun. Das war ein Schritt des Glaubens. Das war ein Schritt des Vertrauens. Und es heißt in der Bibel, Gott gefällt es, so zu arbeiten. Gott gefällt es, so zu arbeiten. Wir hören eine Predigt, wir lesen das Wort und wir entscheiden uns, diesem Wort zu glauben. Und dann kann der Mensch eine Errettung erleben. Wie ich in meinem Zimmer, als ich jung war, hörte ich diese Predigt auf der Kassette. Und nachdem ich sie gehört habe, erlebte ich diesen Frieden, weil ich mich entschieden habe, Gott zu glauben in diesem Moment. Und wie viele Menschen erleben es, weil sie einfach nur glauben. Das reicht Gott vollkommen aus, wenn wir Gott das Vertrauen schenken. Das Wort für Glauben auch im Altgriechischen bedeutet auch Vertrauen. Und dann heißt es hier in Vers 22 im 1. Korintherbrief, hier redet er über die damalige Zeit, die Juden wollen Wunder sehen. Für die Juden war es ganz wichtig, wenn irgendein Prophet kommt, er muss immer irgendwelche Wunder demonstrieren können. Denn wenn wir das Alte Testament lesen, das Buch, welches sie heute noch dort lesen auch, dann sehen wir, es ist ein Buch voller Wunder. Da wird das Meer gespalten, da passieren Dinge, die unglaublich sind. Und dann sagen sie, okay, wenn jemand von Gott kommt, dann müssen Wunder passieren. Das muss ein Mann mit Wundern sein, sonst können wir ihm nicht glauben. Jesus tat diese Wunder auch, er tat unglaubliche Wunder, er heilte Menschen, er wirkte auf eine wunderbare Art und Weise und trotzdem glaubten die Massen der Menschen ihm nicht. Sie kreuzigten sogar. Und dann heißt es hier, die Nichtjuden, also die Griechen besonders, die Griechen liebten die Weisheit. Sie liebten diese ganzen intelligenten Dinge, intelligenten Sachen. Sie haben Philosophen gehabt, die das Leben analysiert haben, durchdacht haben. Sie liebten es. Und jeder, der intelligent war oder klug reden konnte, klug denken konnte, war bei den Griechen gut angesehen. Und wisst ihr was? Die Welt hat sich gar nicht verändert, sie ist genauso geblieben.
Entweder wir wollen alle intelligent sein, wir brauchen diese Weisheit, wir brauchen diese Klugheit. Ach, was der Typ erzählt, das ist doch dumm. Oder auch wir sagen, ja, wo sind die Wunder? Wenn es wirklich einen Gott gibt, wo sind die Wunder in meinem Leben? Ich sehe die Wunder nicht. Aber die Reihenfolge in der Schrift ist immer die, du hörst immer erst die Torheit, die Dummheit der Predigt. Du liest das Wort, es erscheint deinem Gehirn, deiner Logik als dumm. So wie Jesus, was Jesus hier zu Petrus sagt, ja, eigentlich ist es dumm. Warum soll er nochmal rausfahren? Nachts ist doch die beste Zeit, um in diesem See zu fischen. Petrus kannte sich aus. Was macht Petrus? Petrus nimmt seine Weisheit, er nimmt seine Erfahrung, er verleugnet seine Müdigkeit und lässt sich hier auf Jesus ein. Er verlässt seine Weisheit. Wie ist es bei dir im Leben? Wie ist es bei dir gerade jetzt in diesem Moment in deinem Leben? Wie ist es bei dir? Vielleicht bist du auch an so einem Tiefpunkt angekommen. Vielleicht hast du auch dich auf deine Weisheit, auf deine Kraft verlassen. Vielleicht in deiner Ehe. Vielleicht auf deinem Arbeitsplatz. Vielleicht mit deinen Kindern. Vielleicht in deinem persönlichen Leben, Charakterentwicklung. Vielleicht bleibst du immer im gleichen Punkt stecken. Und du weißt ganz genau, meine Logik ist die, wenn ich es noch einmal versuche, werde ich wieder versagen. Wenn ich noch einmal versuche, meinen Kindern Liebe zu geben, ich schaffe es doch eh nicht. Wenn ich einmal versuche, nochmal an dieser komischen Charaktereigenschaft von mir zu arbeiten, ich schaffe es doch eh nicht. Wenn ich wieder gegen diese eine Sünde kämpfe, ich schaffe es doch eh nicht. Und du nimmst deine Weisheit, du nimmst deine Erfahrung und du gibst auf. Du gibst auf. Aber der Petrus tat es ja nicht. Lass uns von Petrus lernen. Der Petrus nahm Folgendes. Er erzählte seine Weisheit zu Jesus. Jesus, wir haben schon die ganze Nacht durchgefischt. Aber, jetzt macht er seine ganze Weisheit kaputt durch dieses Aber. Aber weil du es gesagt hast, Herr, deshalb möchte ich das tun. Weil du es gesagt hast, möchte ich das ausprobieren. Herr, weil du es gesagt hast, weil du mir dein Wort gerade gegeben hast, auf dein Wort hin will ich reagieren. Ich will auch nach deinem Wort hin handeln. Ja, und Petrus tat es. Und dann heißt es in Vers 6, als sie es dann getan hatten, umschlossen sie eine solche Menge von Fischen, dass die Netze zu reißen begannen. Also eigentlich war es nachts und dann haben sie nichts gefangen. Und jetzt tagsüber, wo die ganzen Fische ihre Verstecke im Dunkeln suchen, tagsüber schmeißen sie die Netze raus aufgrund des Wortes. Sie haben genau das Gleiche gemacht, was sie die ganze Nacht durchgemacht haben. Aber plötzlich ist eine ganz andere Wirkung da. Und das passiert, wenn wir plötzlich anfangen, unser Leben mit Gott, mit Jesus zu leben, mit dem Heiligen Geist gemeinsam zu leben. Wir haben genau das Gleiche gemacht, wir haben das Gleiche versucht zu erzeugen, aber es hat nicht funktioniert. Und plötzlich lasse ich mich auf Gott auf neue Art und Weise ein, in unserer Erschöpfung, in unserer Müdigkeit. Und plötzlich merken wir, es passiert, es wirkt, da ist irgendetwas. Ein Wunder passiert. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt gehabt, aber vielleicht für euch junge Leute, damit ihr euch auch angesprochen fühlt heute in der Predigt. Als ich jung war, da habe ich manchmal schwierig, ich bin gerade frisch Christ geworden, und da habe ich gelesen, wer eine Frau hinterher sieht und sie begehrt, hat mit ihr die Ehe gebrochen. Und ich war natürlich noch nicht verheiratet, ne, aber als ich dann jung war und dann, als es dann Sommer war und die ganzen Mädels super hübsch aussahen und ich natürlich, ne, ganz normal junge war, und dann bin ich dann durch den Bahnhof in Berlin gelaufen und dann waren die Mädels, also die Mädels müssen, der muss wirklich sehr heiß sein immer, ne? Und dann, die waren halt halbnackt teilweise auch dort, ne? So war mein Empfinden, und ich dachte, ich will nicht nach links und rechts schauen, denn ich möchte jetzt in meinem Leben nicht mehr die Frau als ein Objekt ansehen, sondern als einen Menschen wahrhaftig wahrnehmen. Ich möchte ihre Seele sehen, ihren Charakter sehen und nicht einfach nur ein Objekt, die sieht heiß aus oder sowas. Und dann lief ich durch den Bahnhof und dann gingen die Augen nach links, oh, dieser Hai, und dann nach rechts, und dann ich war so erschöpft davon, weil ich wollte nach dem Willen Gottes leben. Ich wollte treu sein. Ich wollte die Frau nicht mehr so anschauen, wie ich früher sie angeschaut habe, als ich kein Christ war. Und dann lief ich durch den Bahnhof und dann kam so ein Frust auf in mir, so eine Frustration in mir auf. Warum klappt das denn nicht? Gott, hier ist doch dein Wort, ich will das machen. Und dann habe ich mich auf eine Bank hingesetzt, bin ich mir in den Zug eingestiegen und habe ich meine Augen geschlossen und war frustriert mit Gott und sagte zu Gott, Gott, weißt du was? Ja, ich gebe mir jetzt Mühe und du unterstützt mich gerade gar nicht. Ne? Also wo ist deine Hilfe eigentlich in diesem Moment? Und dann habe ich zu ihm Folgendes gesagt. Dann habe ich zu ihm gesagt, Gott, weißt du was? Wenn ich jetzt die Augen aufmache, dann werde ich genauso weit hinterher gucken wie davor auch. Wenn du nichts dagegen tust, dann wird auch nichts passieren. Und dann mache ich die Augen auf und plötzlich in dem Moment kommt ein Friede über mich, in dem Moment, wo ich selber aufgegeben habe, aus eigener Kraft ein heiliger, guter, treuer Mensch zu sein. Und in diesem Moment merke ich einen Friede, der mein Herz übersteigt und ich muss plötzlich nicht mehr nach links und nach rechts schauen. Und obwohl ich doch noch nach links und rechts schaue, schaue ich die Frau nicht so an wie davor. Ich schaue sie anders an, genau das, was ich mir gewünscht habe. Aber warum geht es plötzlich und davor ging es nicht? Davor war meine eigene Weisheit, meine eigene Anstrengung da und hier war plötzlich die Macht Gottes am Werk, etwas zu erfüllen, was nur Gott in mir erfüllen kann. Und Gott hat gewartet, dass ich eigentlich müde war mit meinen ganzen Versuchen und erschöpft war, damit Gott endlich übernehmen kann. Und deshalb glaube ich auch, liebe Gemeinde, Freunde, Gäste, deshalb glaube ich auch, haben wir so wenig Erleben mit Gott. Weil unsere Anstrengungen und unsere Fähigkeiten Gott hindern, bei uns in unser Leben einzugreifen. Wir müssen noch mehr gegen die Wand fahren. Wir sind so wie Menschen, die ein so Mickey-Mäuse aufhaben und da ist eine Wand vor uns und dann sind wir mit dem Bohrer drauf und bohren dagegen die ganze Zeit und versuchen die Mauer selbst zu durchbrechen. Und Gott steht dahinter und sagt, ey, das ist nicht der Weg, das ist falsche Richtung. So, stör mich nicht. Und dann sind wir da am Bohren die ganze Zeit. Und dann kommen wir an und dann, boah, ich bin so erschöpft, ich komme aber nicht durch diese Wand durch. Und dann sehen wir plötzlich auf Gott. Dann hören wir auf Gott. Da, wo wir unsere Mickey-Mäuse abgenommen haben, wo wir aufgehört haben, aus eigener Kraft, eigene Fähigkeit, Dinge zu verändern, Dinge zu bewegen. Und ich bin selbst erstaunt. Ich bin selbst erstaunt, wie viel Kraft ich doch habe, obwohl ich denke, ich bin ein schwacher Mensch. Ich entdecke immer wieder, wie ich doch Dinge in meinem Leben selber festhalte. Selber aus eigener Kraft meine Kinder zu lieben, meine Frau zu lieben, Pastor zu sein in der Gemeinde. Ich merke immer wieder, wie ich in dieses Loch hineinfalle, Dinge aus eigener Kraft zu tun. Und dann habe ich sie getan, aber die Gegenwart Gottes fehlt einfach. Der Segen fließt einfach nicht, weil ich aus eigener Kraft tue. Deshalb, wenn du müde bist, wenn du kaputt bist, Wenn du keinen Ausweg siehst, wenn bei dir gerade alles schwarz ist, das ist der Moment, um dass Gott in deinem Leben sich offenbaren möchte und eingreifen möchte. Jetzt möchte Gott in deinem Leben, dass du eine Erfahrung mit ihm machst, dass du dich ihm gegenüber öffnest, wie vielleicht noch nie zuvor in deinem Leben. Warum? Weil Gott möchte groß in deinem Leben rauskommen und zeigen, mit ihm kannst du es machen, wenn du es zulässt. Und als sie das getan hatten, umschlossen sie eine solche Menge von Fischen, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie ihren Mitarbeitern im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie versanken. Der Segen, der in ihrem Leben plötzlich da war, war so übermäßig, dass es schon fast gefährlich wurde. Sie erlebten Gott plötzlich auf eine Art und Weise. Sie waren sprachlos, sie waren hin und weg. Und dann in Vers 8, als Simon Petrus das erlebt, heißt es hier, kniet er sich vor Jesus hin. Er fällt vor Gott nieder, er fällt vor Jesus nieder und sagt, Herr, geh weg von mir. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Plötzlich in diesem Moment, wo er erlebt, wie Gott gnädig und barmherzig ist, wo Gott eingreift in sein Leben, dann wird plötzlich der Petrus total ehrlich. Und offenbart sich, kniet sich nieder und sagt, geh weg von mir, Jesus. Denn ich bin ein dreckiger, sündiger Mensch. Das ist das, was unser Herz verändert. Das ist das, wenn wir Gott ein bisschen Gehör schenken und dann Gott erleben. Wenn wir merken, wie unser Herz brennt, wie unser Herz berührt, wie unser Inneres erfüllt. Dann merken wir plötzlich, wer bin ich überhaupt, Gott? Wir merken plötzlich diesen Unterschied zwischen ihm und mir. Er ist so heilig, er ist so liebevoll. Er ist so selbstlos und ich bin so egoistisch, so ein Sünder, so dreckig, so verdorben. Aber wer bin ich, dass du in meinem Leben auftauchst? Ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Sie waren tief bewegt. Sie waren tief bewegt. Sie haben nur auf ein kleines Wort von Jesus gehört. Und haben dann einen massiven Fang in seinem Leben gehabt. Vielleicht ist es auch bei dir dran. Vielleicht ist es bei dir wieder dran, auf dich, deine Weisheit, deine Intelligenz, deine Fähigkeit zu verlassen. Und sich auf das Wort Gottes, auf die Worte Jesu einzulassen. Vielleicht wirst du dann diesen großen Fang in deinem Leben haben. Vielleicht wirst du dann Durchbrüche erleben, die du davor nicht gehabt hast. Vielleicht stehst du an dem gleichen Punkt seit Jahren und kommst nicht voran. Vielleicht ist jetzt der Punkt, endlich selber aufzugeben und sag, Gott, wenn du nicht übernimmst, dann werde ich für immer so bleiben. Wenn du nicht übernimmst, dann wird die Situation immer so bleiben. Herr, wenn du nicht übernimmst. Und wisst ihr was, wenn man das erlebt, wenn ich zum Beispiel dann, ich kann mich noch daran erinnern, als ich dann durch diesen Bahnhof durchgelaufen bin und plötzlich innerlich verändert worden bin, auf eine übernatürliche Art und Weise. Am Ende, als ich dann zu Hause angekommen bin, habe ich nicht so gedacht. Ich habe nicht gedacht, ha, ich bin ja so ein toller Hecht. Ich habe mir voll Mühe gegeben und ich habe es geschafft, an allen Frauen vorbeizuschauen und wirklich meinen Fokus auf Gott zu bewahren. Habe ich gut gemacht. Nein, habe ich nicht gesagt, sondern als ich zu Hause angekommen bin, war ich von Gott so bewegt, ich war bewegt und wem habe ich die Ehre gegeben? Mir die Ehre gegeben oder ihm? Ich war bewegt, weil ich habe gesehen, ich konnte es nicht tun, aber er hat es getan. Mein Herz war voll Dankbarkeit und voller Freude. Und das passiert, wenn wir Gott auf diese Art und Weise erleben. Wenn wir es zulassen, dass er in unser Leben hineinwirken kann. Dann kommen wir nach Hause, dann beten wir zu Gott und sagen, boah Gott, weißt du was, ich bin so ein sündiger Mensch. Und du hast trotzdem mit mir gearbeitet und meinem Leben gewirkt. Und wenn dir das fehlt, egal ob du im Glauben bist oder nicht im Glauben bist, egal ob du Gott kennst, nicht kennst, egal wo du dich gerade befindest, lasse dich auf dieses Wort von Jesus ein. Lasse dich auf die Beziehung mit ihm ein. Auch wenn du es noch nicht sehen kannst und nicht spüren kannst und nicht fühlen kannst, lasse dich auf dieses Wort ein. Oder vielleicht dann im Leben, vielleicht hast du eine Situation und ergibt das ein Wort in der Schrift. Lasse dich auf dieses Wort ein und vertraue diesem Wort und du wirst es erleben. Es dauert ein bisschen. Bei Petrus war es auch nicht so. Jesus sagte, wirf das Netz hinaus. Und in dem Moment, wo Petrus dem zugestimmt hat, waren plötzlich die Fische alle im Boot. Nein, sie mussten etwas tun. Sie mussten aufgrund des Wortes handeln. Sie mussten reagieren. Und dann wurden die Netze gefüllt, nachdem sie nach seinem Wort gehandelt haben. Deshalb möchte ich uns heute ermutigen. Wir sind ja leben in einer Zeit, wo wir alles erklären, alles verstehen wollen und so weiter und so fort. Aber mit Gott ist es anders. Mit Gott ist es nicht unbedingt durch Erklären. Gott sucht einfach dieses Vertrauen in uns. Dass wir einfach ihm glauben, dass wir unsere Intelligenz, unsere Weisheit, Erfahrung beiseite legen. Und dann möchte sich Gott auf eine übernatürliche Art und Weise in unserem Leben verherrlichen. Wendet das an. In eurer stillen Zeit, in eurem Leben, mit gewissen Situationen, immer wieder. Junge Leute, wenn ihr mit Sünde am Kämpfen seid, vielleicht auch andere auch, ganz wichtig, ihr fallt in die Sünde hinein und dann ihr seid am Kämpfen und ihr hasst euch selbst dafür, dass ihr diese Sünde begangen habt. Und dann wisst ihr schon ganz genau, morgen werde ich wieder in diese Sünde fallen. Mach das nicht. Du bist in die Sünde gefallen und in diesem Moment, wo du gefallen bist, sagst du, Herr, ich bekenne, ich bin gefallen. Dann sagst du Folgendes, danke Jesus, deshalb bist du am Kreuz für mich gestorben. Ich glaube deinem Werk mehr als meine Sünde. Meine Sünde ist nicht so mächtig wie das, was du am Kreuz getan hast. Danke Gott dafür, dass er dich befreit hat, obwohl du gerade noch gesündigt hast. Danke Gott dafür, dass er dich errettet hat, obwohl du gerade gefallen bist. Und du wirst merken, wenn du das betest und glaubst, eines Tages wirst du frei werden. Du wirst dem Wort Gottes mehr glauben als deiner eigenen Erfahrung. Der Teufel greift dich nur so lange an, solange du angreifbar bist. Stell deinen Glauben über deine Weisheit, über deine Erfahrung, über deine Intelligenz. Und stelle deinen Glauben auf das Wort Gottes und du wirst Gott in deinem Leben erleben. Du wirst Siege haben, die du davor noch nicht gehabt hast. Deshalb, wenn wir gleich den Lobpreis, werden wir noch Lieder singen? Wir werden noch ein Lied singen. In dieser Zeit vielleicht, dann vielleicht kannst du auch deine Augen schließen im Gesang. Mal in dich selbst hineingehen und guck mal da, wo du aufgegeben hast. Guck mal da, wo es dir noch fehlt. Und entscheide dich in dem Moment, Herr, ich werde dir mehr vertrauen. Wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, wenn du mit Gott diese Connection noch nicht hast, ja, dann kannst du auch innerlich sagen, Herr, ich möchte dir heute vertrauen. Ich möchte heute Schritte wagen, ich möchte mich auf dich einlassen. Es wird nicht sofort kommen, vielleicht sofort, vielleicht nicht sofort, aber es wird ein Erleben bei dir geben. Du wirst Gott erleben. Und das möchte Gott. Gott möchte nicht, dass wir in getrennten Zimmern wohnen, dass wir in einem Zimmer mit ihm gemeinsam wohnen und eine Beziehung haben, die wirklich funktioniert. Amen. Ich möchte mit uns noch zusammen beten. Unser Herr, Wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir danken dir, Herr, dass du immer unser Leben durcheinander bringst, dass es durchrüttelst. Wir danken dir, Herr, dass du ja, unsere Weisheit und Intelligenz bei weitem übersteigst. Danke, Herr, dass du nicht an unseren Taten oder an unseren klugen Gedanken interessiert bist, sondern dass du an unseren Herzen interessiert bist, dass du eine Beziehung mit uns haben möchtest, dass du dich gerne in unserem Leben verherrlichen möchtest, wie ein guter Vater, der seine Kinder wirklich liebt. Wir danken dir dafür vom ganzen Herzen. Schenk, dass wir das erfassen können, verstehen können, Herr. Wirke jetzt auch in diesem Moment, Herr, in unseren Herzen. Verändere du uns, befreie uns, korrigiere uns und führe uns, Herr, zu einem Erleben mit dir, dass wir wirklich und wahrhaftig bekennen können, dass du ein realer, lebendiger Gott bist, der uns liebt. Im Namen Jesu. Amen.